Immobilie geerbt, was nun? So wurde daraus ein Geschäftsmodell. Heute im Gespräch mit Carsten Heppner-Schüttler. Hallo Carsten, ich freue mich, dass du mit im Podcast heute bist und ein Interview, das wir eine gemeinsame Folge haben. Und zwar möchte ich dich einfach mal bitten, ich will da nicht so viel vorwegnehmen. Wenn dich jetzt Leute irgendwie treffen auf einer Netzwerkveranstaltung und einfach du mit denen ins Gespräch kommst, dich ganz kurz vorstellst, dass Leute wissen, okay, wer bin ich überhaupt oder anders, wer bist du? Stell dich doch einfach mal so in zwei, drei kurzen Sätzen vor, wer du bist und was du machst.
Ja, hallo Timo. Schön, dass das heute geklappt hat. Wer bin ich? Was mache ich? Ja, ich bin seit weit über 20 Jahren in der Immobilienbranche tätig. Angefangen habe ich als Angestellter. Ich habe mal den Beruf gelernt. Mein zweites Berufsleben war das tatsächlich. Klassisch Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft beim Bauträger. Und da habe ich einfach unheimlich viel Glück gehabt und ganz viel gelernt. Auch damals schon als noch relativ junger Mann in die Bewertung kam mein Chef, hat gesagt, machen Sie mal. Und dann ging es eben darum, es war ein großes Neubauprojekt. Da waren dann tatsächlich die ersten Objekte. Der Bauträger hat sich überlegt, ob er eben Wohnungen, die verkauft werden sollen, ankauft, um dann eben eine neue Wohnung zu verkaufen. Ging es ungefähr los. Ich habe mich dann immer weitergebildet. Ja, also ich habe den Immobilienfachwirt gemacht, dann den Fachwirt Facility Management. Irgendwann habe ich mich entschieden, dass ich mehr rede oder dass ich ja sehr viel rede und dass man über das Reden auch ganz viel Informationen bekommt und auch möglicherweise Missverständnisse oder Kommunikationsstörungen schon im Vorfeld ausschließen kann. Und habe dann eben den Coach und Mediator gemacht bei der Steinbeis Hochschule in Berlin.
Spannend.
Und das habe ich auch tatsächlich immer angewendet. Ja, also ich habe das jetzt nicht als, es gibt ja auch eigenständige Mediatoren, die eben diesen Bereich anbieten. Das habe ich nicht gemacht, aber ich habe es in mein tägliches Berufsleben eingebaut. Ja, ich bin dann irgendwann in die Immobilienverwaltung gekommen, ganz klassisch Hausverwaltung. Anschluss an eine Weiterbildung, die ich in München gemacht habe, da ist der Seniorchef verstorben. Es war immer für zwei Geschäftsführer oder für zwei Führungskräfte ausgelegt. Der eine war weg, da hat man mich gefragt, ob ich das machen will. So bin ich in die Geschäftsleitungsebene reingekommen.
Okay, spannend. Heißt, du hast dann mehr oder weniger, ich sag mal, unfreiwillig so ein Unternehmen geführt. Wahrscheinlich war es jetzt kein aktives, ich versuche mich da hochzuarbeiten, sondern eher ein mehr oder weniger hat sich so ergeben. Aber ich denke, insbesondere dann ist natürlich sowas wie ein Mediator, der ja lernt, wie kann ich mit anderen sprechen, ohne dass er es vielleicht falsch auffasst oder es in irgendeiner Art von Konflikt ausartet. Und ist natürlich sowohl mit Lieferanten als auch mit Kunden, aber dann insbesondere als Geschäftsführer auch mit den Angestellten, den Mitarbeitern ein sehr wichtiges Thema ist, den ja viele klassischen Sachverständigen wahrscheinlich so nie auf dem Schirm haben. Bei denen geht es darum, die Fachkompetenz mitzubringen, dass sie ihre Tätigkeit auch ausführen können und dürfen. Aber die Kommunikation mit den Auftraggebern, mit den Klienten, mit den Mandanten, das wird häufig weniger in den Fokus gelegt von vielen anderen Kollegen.
Genau, also wie bin ich da hingekommen? Wie du es schon gesagt hast, also ich habe nicht wirklich aktiv gesucht oder den Karriereleiter, sondern ich würde heute aus heutiger Sicht einfach sagen, die Zeit war reif. Ja, es hat sich so ergeben. War natürlich auch so Aufgaben, die man dann eben prüfen muss oder die man dann eben auch für sich erkennen muss, wo stehe ich oder was ist die eigene Rolle? Ganz wichtig, also in der Firma, wo die Situation eben war. Ich hatte es ja gesagt, der Seniorchef verstorben. Das ist also auch, passt auch zu dem restlichen Thema, über das wir heute reden. Ich bin erstmal sortiert. An meiner Tür hing noch das Schild vom Seniorchef, da stand drauf Cheffe. Und an der Tür von meinem Chef stand drauf Junior. Da bin ich erstmal hin und habe gesagt, ich glaube, wir müssen hier eine Umbenennung machen. Ja, Sie sind mein Chef und dann sortieren wir das mal. Und das ist so war der erste Schritt. Ich war nicht sehr lange in der Firma, 1,5 Jahre, weil es natürlich halt doch weit weg von zu Hause war. Ich bin jedes Wochenende in den Münchner Raum gependelt, und da war die Woche in München und habe wirklich dann nur das Wochenende gehabt, ne, war anstrengend. Dann hatte ich ein Angebot bekommen in der Gegend im Großraum Mannheim-Heidelberg bei einer Hausverwaltung. Auch da als stellvertretender Geschäftsführer bin dort hineingekommen, das dann geführt. Der Chef hatte nicht mehr so wirklich viel Lust an Hausverwaltung. War zwar etwas jünger als ich, aber hatte keine Lust mehr. Und hat mir dann auch tatsächlich irgendwann angeboten, ob ich nicht die Firma kaufen will.
Okay.
Ich kannte die Firma natürlich. Ich wusste auch, welche Leichen im Keller liegen und das auch tatsächlich prüfen lassen. Aber sein Kaufpreis, seine Kaufpreisvorstellung war zu hoch für mich und habe dann abgesagt. So, und dann kam die Situation, wie sie in der Regel kommt, wenn eben die Firma verkauft wird, wird die Geschäftsleitung ausgetauscht, Firma wurde verkauft, ich habe die Kündigung bekommen und dann stand ich da und habe mir dann, das war Ende 2013, überlegt, wie geht es eigentlich weiter?
Okay.
Dann meine Hausverwaltung, da komme ich ja eigentlich her, Anfang 2014 gegründet.
Dein eigenes quasi von Null auf?
Von Null auf. Ich bin den harten Weg gegangen. Also ich habe nicht gekauft, sondern ich habe mit keinem Bestand gegründet. Allerdings, ich war ja bekannt. Und das war das Schöne, dass ich natürlich in einige Kunden, die mich dann gesehen haben oder die wussten, was ich jetzt mache, die haben dann auch, ich bin dann habe natürlich auch Werbung gemacht damals, dann mit einem schön beklebten Auto durch die Gegend gefahren und haben dann mich gesehen und haben dann eben, als ihr Vertrag auslief, sind sie dann zu mir gekommen. Das war ganz gut, aber es war tatsächlich der harte Weg. So, und dann war natürlich immer die Überlegung, wie kann ich meine Ertragslage verbessern?
Mhm. Sprich, du wolltest dein Unternehmen jetzt nicht bloß gründen und als kleine Hausverwaltung oder kleines Büro irgendwie tätig sein, sondern im Laufe der Zeit schon wachsen. Das war deine Intention.
Das war natürlich die Intention, dass eben es soll so viel sein, dass man davon leben kann. Mhm. Also ich habe relativ schnell, die Firma war noch kein halbes Jahr alt, habe ich die erste Mitarbeiterin eingestellt.
Okay. Was würdest du jetzt sagen? Weil ich kenne auch viele Sachverständige jetzt als ein Beispiel. Natürlich sind es keine Hausverwaltungen, aber trotzdem, die scheuen sich so vor diesem Schritt eben noch mehr Verantwortung zu übernehmen oder eben wirklich sich Unterstützung zu holen und zu sagen, ah, ich kann doch aber mit Mühe und Not doch schon alles irgendwie selber machen. Was würdest du da solchen Kollegen vielleicht sagen aus deiner eigenen Sichtweise oder von deinen Erfahrungen her?
Also wenn ich nur die Gutachtertätigkeit nehme, dann ist es möglicherweise schon schwierig, weil Gutachtertätigkeit ist eben in der Vergütung ja auch variabel. Also das heißt, erstens weiß ich nicht, wann ich den nächsten Auftrag kriege und wenn ich ihn kriege, weiß ich nicht, was ich dafür verlange oder was dort, um was für einen Auftrag es geht. Ist das was Kleines, ist das was Großes? Das war natürlich das Angenehme bei der Hausverwaltung. Wir haben enorme Wachstumsraten gehabt. Wir hatten die ersten Jahre jedes Jahr eine Auftragssteigerung von 100%. Ja, und am Ende waren es dann auch 7 Mitarbeiter, die ich eben hatte, weil einfach der Bedarf da war.
Ja.
Es war schön und ich habe natürlich, und das war einfach auch dadurch habe ich meine Aufträge generiert. Also über die Qualität der Beratung in der Hausverwaltung habe ich meine Fachkompetenz den Kunden zeigen können. Dadurch konnte ich natürlich auch, und das wurde auch anerkannt, dass ich einfach ein bisschen Hintergrundwissen habe, dass ich Immobilien kann.
Mhm.
Dann konnte ich natürlich daraus auch den einen oder anderen Verkauf generieren. Also ich habe auch den Maklerschein, dass ich eben das darf. Auch hier gehe ich nicht aktiv an den Markt, sondern habe den Kunden der Hausverwaltung dann immer gesagt, wenn die dann angerufen haben, kennen Sie einen guten Makler? Dann haben wir gesagt, ja, kennen wir einige, aber meine Mitarbeiter waren natürlich gebrieft. Wir machen das auch. Darf ich Sie mit unserem Chef verbinden? Und dann habe ich gesagt, was das für Vorteile hat. Natürlich unter Berücksichtigung der gängigen Rechtslage waren es natürlich 2 Firmen.
Ja.
Es ist ja nicht besonders schwierig, das zu steuern. Und habe dann natürlich mit dem Vorteil das auch ganz oft verkaufen können. So, das heißt, ich bin unheimlich in die Breite gegangen und habe dann immer festgestellt, dass in ganz vielen Gesprächen, wenn es dann um Verkauf ging, ja, was ist das eigentlich wert?
Das war so eine andere Folgefrage, so ähnlich wie von der Hausverwaltung ab und zu dieses Thema des Verkaufs sich einfach mal angeboten hat. Genauso dann ein Folgethema, ja, aber für welchen Preis, was ist denn das Ding wert, was ist denn dann angemessener Verkaufspreis?
Genau. Ja. Und so konnte ich ohne Druck eigentlich wirklich üben, ja, auch das Lernen, indem ich eben mich dann, habe ich mich natürlich beschäftigt, habe die ersten Kurse besucht. Also ich habe, wie gesagt, damals ja schon ganz, ganz am Anfang das gemacht. Da hat sich ja mittlerweile unheimlich viel auch in der Bewertungsmethodik geändert, in den Grundlagen geändert. Das war nicht mehr so viel zu gebrauchen. Aber habe dann eben angefangen, Kurse zu besuchen. So, und gucke dann auch diese Exposés, die ich eben bekommen habe, natürlich auch als Übungsobjekte nehmen, ohne dafür Geld zu bekommen. Und habe das am Anfang eben einfach als Kundenmehrwert angeboten, eben nicht so dieses 0815, Ihr Makler nennt Ihnen Wert und je höher der Wert ist, desto eher kriegt er den Auftrag. Realistisch eingepreist und das dem Kunden dann auch verkauft und auch erläutert, warum. Und dann haben die Kunden natürlich auch mitgekriegt, über das fachliche Hintergrundwissen, wie ich eben eine Bewertung angehe, wie ich auch auf Fragen des Kunden, wie ich mit Fragen des Kunden umgehe. Das war der Türöffner.
Ja, ich denke, obwohl die Laien sich natürlich nicht so tief mit der Thematik auskennen, merkt man als normaler Mensch normalerweise schon, ob das Gegenüber jetzt nur das sagt, was ich hören will, oder ob es etwas ist, was authentisch ist und ob da wirklich auch, ich nenne es jetzt mal, wirklich was dahinter ist, ob das wirklich echte Fachkompetenz ist und nicht nur ein bisschen vorgegaukelt. Und ich glaube, das war dann in deinem Punkt eben etwas, was dann auch eben die Kunden gespürt haben, dass du wirklich dir viel Mühe gibst und eben helfen willst. Natürlich muss am Ende des Tages es auch wirtschaftlich irgendwie sinnvoll sein, aber ich denke, es war eine sehr gute Kombination aus. Ich kann mehr oder weniger kostenlos auch wirklich üben und meiner Fachkompetenz besser werden und gleichzeitig dem Gegenüber einen deutlichen Mehrwert liefern als eben so eine kostenlose Makler-Daumenschätzung, nenne ich es jetzt mal.
Ja, und ich meine, das sind ja dann die Erfahrungswerte, die man dann eben auch bekommt. Ja, wenn eben Kundin kommt und sagt, hier, ich würde gerne mein Haus verkaufen, wie schätzen Sie es ein? Ich setze mich hin, ich ermittle den Wert, sage, ich weiß es nicht mehr auf die Summe genau, aber es war so um die 360.000. Und frage ich nach ein, zwei Wochen mal nach, wie sieht es denn aus? Nee, sie hat jetzt einen Makler aus Bruchsal gefunden, der sagt, es wäre 460.000 wert. Nun gut. Ende der Story. Nach einem Jahr haben sie es verkauft für 355. Ja, nach einem Jahr. Ja, so, das macht natürlich dann auch eine gewisse Sicherheit in dem, was ich tue. Das heißt, ich liege richtig, ich weiß, auf was es ankommt. Und das macht, ja, so. Und dann kam eben dieser Bereich immer mehr. Ja. Ich hatte. Die Hausverwaltung, die eigentliche Hausverwaltungstätigkeit wurde etwas weniger, beziehungsweise haben wir eine Mitarbeiter gemacht. Hausverwaltung hat viel mit Pflegen von Daten zu tun. Also von Daten, aufbereiten von Daten im richtigen Moment, abrufen von Daten. Was ist das für ein Haus? Was für eine Teilungserklärung? Was für ein Verteilerschlüssel und so weiter. Ja, ein gutes Netzwerk. Ich brauche einen Handwerker für welche Arbeit auch immer. Da habe ich natürlich dann auch wiederum die Möglichkeit oder habe natürlich das auch mitgenommen, wenn ich auf eine Baustelle komme für irgendeine Abnahme und der Handwerker erzählt mir irgendwas vom Pferd, dann frage ich nach, was meinen Sie denn bitte? Erzählen Sie mir das, erklären Sie mir das. Ja, vielleicht sind es neue Techniken, vielleicht weiß ich es besser. Und auch da wiederum einfach immer alles genutzt, um das Fachwissen, den Hintergrundwissen zu tiefen, zu schärfen, am Zahn der Zeit zu bleiben. Und dann kam eben der Punkt, wie geht es langfristig weiter?
Genau, das hast du ja auch irgendwann, weil heute bist du nicht mehr Eigentümer dieser Hausverwaltung, wenn ich es richtig weiß.
Das stimmt.
Also es kam irgendwann der Punkt, wo du für dich entschlossen hast, es gab zwar ein schönes Ende, es war von mir aus auch eine schöne Teilkarriere in den Hausverwaltungen mit der eigenen, aber jetzt ist so der Zeitpunkt, es vielleicht abzuschließen oder was Neues zu beginnen. Was waren da vielleicht so die Hintergründe oder wie du zu diesem Entschluss gekommen bist?
Die Hintergründe ist relativ einfach. Also jede Eigentümergemeinschaft braucht mindestens einmal im Jahr eine Eigentümerversammlung. Und eine Eigentümerversammlung ist für mich als Profi eine Arbeitssitzung. Das heißt, ich bereite mich vor, spreche die wichtigsten Dinge durch, treffe Beschlüsse, und nehme die dann mit im Protokoll. Es ist mein Arbeitsauftrag für das nächste Jahr. Wenn ich aber eine Eigentümerversammlung aus Eigentümersicht habe, dann ist das das große Event im Jahr, wo man eben auch mal sich länger unterhält, wo man gerne auch was dazu isst, vielleicht auch ein Bier trinkt und sich mit seinen Nachbarn gut unterhält.
Okay.
So, und dann kann so eine Eigentümerversammlung halt auch mal 3-4 Stunden lang sein, was nicht wirklich zielführend ist, ja, aber was halt dann eben so dauert. Wiederum hier, was ich ganz klar sagen muss, hat die Mediatoren die Tätigkeit, auch das Hintergrundwissens in der Gesprächsführung, im Gesprächsaufbau unheimlich viel geholfen. Ja, weil ich weiß oder ich höre heraus, wenn zum Beispiel in einer Versammlung, ob das jetzt Eigentümerversammlung ist oder ob das Beratungsgespräch beim Gutachter ist oder ob das Verkaufsgespräch beim Mediamarkt ist, es ist eigentlich vollkommen egal, wenn der Kunde eine Ehrenrunde dreht und die gleiche oder eine ähnliche Frage nochmal stellt, dann hat der Kunde das Gefühl, nicht gehört worden zu sein.
Okay.
Und dann muss ich natürlich, und je schneller ich verstehe, dass der Kunde das Gefühl hat, er wurde nicht gehört, und ich dieses lose Ende aufgreife, um dem Kunden dann Führung zu geben und zu sagen, woran hängt es denn? Was kann ich Ihnen denn noch bieten, damit Sie sich wohlfühlen, damit Sie die Entscheidung treffen können, damit alle Klarheiten beseitigt sind? Ja, dann das ist die eigentliche Kunst. Und das ist eben der Punkt, was ich immer wieder mal mitkriege, dass dann eben fachlich, ich sage es etwas salopp, fachlich totgebabbelt werden. Und das wollen die Kunden nicht. Ja, sondern sie wollen, dass ihre Belange, also ihr Häuschen, ja, für die meisten Menschen ist ja der Besitz eines Hauses oder einer Eigentumswohnung.
Der größte Vermögenswert, ja.
Der größte Vermögenswert in ihrem Leben. Ja, das heißt, die entsprechende Wichtigkeit und Wertschätzung muss ich gegenbringen. Mhm. Und der Kunde muss nach Hause gehen oder beziehungsweise ich gehe ja meistens bin ich ja vor Ort und der Kunde bleibt und ich gehe. Wenn ich gehe, muss der Kunde das Gefühl haben, das hat mir was gebracht. Ja, also kein Auftrag, schreibt ja niemand einen Auftrag oder wenn ein Auftrag geschrieben wird, ist das ja immer die Grundsatzfrage beim Kunden, meine ich zumindest, ist, was habe ich davon?
Genau.
So, und der Kunde, wenn er weiß, ah ja, hier fühle ich mich gut aufgehoben, das, was hier an den Tag gebracht wird, was ich jetzt über meinen Fragenkatalog schon ermitteln konnte, gibt mir ein gutes Gefühl. Deswegen geht da der Auftrag raus.
Ja.
Das war sowohl bei meiner Auftragsgenerierung im Bereich der Hausverwaltung, als auch bei Auftragsgenerierung für den Verkauf, als auch jetzt in dem Bereich, wenn ich eben Gutachten schreibe oder wenn ich eben auch, ich mache ja ein bisschen mehr, ich mache ja die Erbschaftsberatung, wenn ich eben da beim Kunden sitze.
Ja, das ist definitiv ein wichtiger Punkt und am Ende des Tages muss jede Art von Dienstleistung oder Produkt mehr Mehrwert liefern, jedenfalls im Gefühl, nenne ich jetzt mal, demjenigen, der den Auftrag erteilt, als es am Ende des Tages auch Geld kostet, also quasi, was ja der Gegenwert dafür ist, weil ich dann eben denke, okay, es lohnt sich auch. Ansonsten fühlt man sich natürlich schnell über den Tisch gezogen oder irgendwie nicht richtig gehört oder man wird irgendwie bloß aus Druck, nenne ich jetzt mal, muss man ja diesen Anbieter nehmen, weil es niemand anderen gibt. Aber all das ist natürlich keine gute Voraussetzung für eine gute Geschäftsbeziehung. Bin ich voll und ganz bei dir. Genau. Aber trotzdem habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, wie oder war das dann nur der Grund, dass es so viele Eigentümerversammlungen gab, die kein Ende gefunden haben, dass du gesagt hast, boah, nee, auf die Dauer ist es doch nichts mehr für mich. War das der Grund? Oder? Das war
einer der Gründe, ja. Ich hab mittlerweile weit über 1000 Eigentümerversammlungen geleitet.
Ui.
Und ich hatte einfach keine Lust mehr. Ja, jede Eigentümerversammlung ist im Prinzip einen Abend kaputt. Ich habe auch dann manchmal zwei Versammlungen am Abend gemacht.
Ja, okay.
Das heißt, ja, man fängt dann an um 5 bis 7, dann von 8 bis oder von 8:30 bis 9 oder 9:30 oder manchmal auch 10.
Ja, okay.
Und irgendwann war einfach der Punkt, dass ich für mich entschieden habe, das kann nicht, das war dann irgendwann die Luft raus. Ja,
ja. Und, ja, alles gut, alles hat seine Zeit. Ich denke, du hast sehr viel dabei auch gelernt und wie du auch gesagt hast, du hast einfach diesen Zeitraum auch genutzt, um andere Fertigkeiten weiter auszubilden oder fortzuentwickeln, was ja dann auch das Handwerkszeug am Ende des Tages ist, mit dem du jetzt hier und heute eben dein Geld verdienst. Zum einen die Mediation und eben genau das Thema Erbschaften, alles, was damit ja zu tun hat. Deshalb hol uns gerne mal ab. Ich würde mal sagen, du würdest dich jetzt höchstwahrscheinlich nicht selber als klassischen Sachverständigen beschreiben. Ich gehe mal davon aus, eher du bist ein Experte rund um das Thema Erbschaft oder für die, ich nenne es jetzt mal, Kundenbedürfnisse oder der Erbengemeinschaften. Deshalb, wie hast du dich jetzt aufgestellt und was bietest du denn aktuell an? Und ja, wie war vielleicht da die Reise oder auch der Entschluss, das jetzt vielleicht anders anzugehen wie der klassische Nachlassverwalter oder der klassische Sachverständige?
Genau, also wie ging es weiter? Ich habe irgendwann im Sommer 23 gemerkt, das ist nicht mehr mein Weg. Hab dann, es gibt tatsächlich für den Verkauf von Hausverwaltung einen Makler. Mhm. Den habe ich angerufen. Ich kannte den aus einer Veranstaltung vor, da hatte ich mal einen Kurs besucht. Habe den geholt, der hat einen super Job gemacht, hat die Firma verkauft. Im Januar 24 war ich beim Notar und als ich beim Notar raus bin, war ich nicht mehr Geschäftsführer.
Komisches Gefühl, sicherlich nach so vielen Jahren.
Ja, es ist nach wie vor ein bisschen ein komisches Gefühl. Ich habe die Firma gegründet, ich habe sie groß gemacht, da ist viel Zeit reingeflossen, da ist viel Herzblut reingeflossen. Wenn ich jetzt eben sehe, ich kriege ja auch immer wieder noch Rückmeldung, Es ist halt nicht mehr meins und das ist gut so. Ja, ich fühle mich sehr wohl, die machen ihren Weg, das ist ganz, ganz in Ordnung. Dann ging es dann weiter. Ich hatte also tatsächlich von harten Bremsweg. Also nach 14 Tagen war ich dann auch nicht mehr in der Firma. Ich hatte noch einen halben Monat mitgearbeitet und hatte dann eigentlich Zeit. Und habe mir dann tatsächlich das ganze Jahr 24 eigentlich Zeit genommen und gesagt, wo soll eigentlich die Reise hingehen?
Mhm. Bisschen reflektieren, in sich gehen. Was liegt mir? Was macht mir Spaß? Wo kann ich meine Kompetenzen, meine Fähigkeiten mit einbringen.
Genau. Ja, was macht mir Spaß? Und habe dann eigentlich so mal für mich entwickelt, weil es ist, du hast es richtig gesagt, ich bin nicht der klassische Sachverständige. Ja, meine Jobbeschreibung, wenn ich sie mal so formulieren kann oder darf, was mache ich? Ja, letztendlich, ich hole die Leute ab in einer Ausnahmesituation. Ja, das geht darum, meistens Immobilie geerbt, was nun? Sie stehen da, sie wissen eigentlich gar nichts. Und man muss auch immer aufpassen, wir selber als Immobilienprofis, für uns ist Verkauf eines Hauses relativ normal. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich schon beim Notar war.
Ja.
Aber der Normalkunde eben nicht. Und dann haben sie die Situation, die haben einerseits eben den Verlust eines geliebten Menschen, ein bisschen abhängig natürlich vom Lebensalter. Ja, wenn der Opa mit 95 geht, dann kann man davon ausgehen, dass es wird irgendwann so sein.
Ja.
Aber was ist, wenn der Familienvater mit 48 plötzlich nicht mehr heimkommt?
Mhm.
Mehrere Erben, ja, sind es die Kinder, also gibt's, haben die gleiche Meinung, haben die unterschiedliche Meinung? Ja, der eine sagt, mein Elternhaus verkaufe ich nicht und der andere sagt, weg damit, ich brauche das Geld, ich habe selber einen Kredit am Laufen.
Ja.
So, wie geht man damit um? So, und dann kommt wiederum die Erfahrung aus der Tätigkeit beim Bauträger. Was kann ich damit machen? Kann ich dieses Haus umbauen? Kann ich aus einem großen Einfamilienhaus vielleicht zwei Eigentumswohnungen machen, die dann wiederum geteilt werden könnten?
Mhm.
Das heißt, ich hole die Leute ab und erzähle ihnen einfach mal Ergebnis offen, was für Möglichkeiten sie haben. Verkaufen, vermieten, selber nutzen, umnutzen, Teilverkauf. Und da nehme ich mir einfach Zeit. Und das ist eigentlich mein Verkaufsargument, denn wenn ich mir die Zeit nehme, mit dem Kunden am Tisch zu sitzen und erstmal, wenn der Kunde mir jetzt erstmal erzählen will, wo er gerade emotional hängt, dann gehe ich einfach da mit, nehme mir die Zeit, höre mir das auch an.
Mhm.
Weil unter Druck, ja, wenn ich dann auf die Uhr gucke und sage, Sie haben jetzt 2 Stunden, da habe ich schon verloren. Meistens geht es nicht länger, ja, aber es ist die Einstellung, wie ich in das Gespräch hereingehe.
Ja, ja, sehr spannend. Vor allem würde mich jetzt nur aus Neugier auch interessieren, wo ziehst du dann vielleicht auch die Grenze? Was sage ich Ihnen jetzt schon und was muss ich sagen? Das können wir leider erst so im Detail dann besprechen, wenn ich halt den Auftrag auch habe. Vielleicht aufgrund von, ich kann Ihnen gar nicht so genau Auskunft geben, weil ich ja da erst die Unterlagen im Detail sichten muss. Und es geht jetzt hier halt nicht in einer halben Stunde oder wie auch immer, wenn Sie mir das kurz davor legen. Also wo ziehst du da vielleicht auch die Grenze, was du jetzt im, sagen wir mal, im ersten Kontakt mit den Leuten, potenziellen Kunden, Erbengemeinschaften und Co. im Vorfeld besprichst und was ist dann erst in der eigentlichen Zusammenarbeit quasi ins Mal Sache oder was wird da dann abgedeckt?
Letztendlich, ich liste oder ich erzähle natürlich, was alles möglich ist, so wie ich es eben auch gemacht habe. Ja, was könnte man aus dem Haus tun? Auch die Frage erstmal abprüfen, wie viel Miterben gibt es? Verstehen die Leute sich untereinander oder verstehen die sich nicht? Ja, sind alles so. Und letztendlich ist natürlich schon das Ziel dieses Gespräches, eine Wertermittlung zu verkaufen. Das ist ganz klar, das muss sein, weil ohne...
Kannst du auch nicht deine Tätigkeit langfristig ausüben?
Ja, genau. Da kann ich dann auch sagen, bis hierhin kann ich erzählen, aber ich kann nicht, ja, alles, wenn ich jetzt im ersten Termin einen Preis sagen würde, dann ist das unseriös.
Ja, zum Beispiel jetzt ein Wert für die Immobilie, ja.
Ein Wert, den Preis macht der Markt, das ist schon klar. Nein, wenn ich den Leuten einfach sagen würde, ich glaube, ihr Haus könnten sie für den und den Preis
verkaufen. Ja, genau.
Das wäre einfach unseriös. Ich kann natürlich sagen, ich habe bereits ähnliche Objekte, die sind so oder so ähnlich dann protokolliert worden. Aber das ist ja auch nicht unbedingt das Thema. Also für viele oder einige, nicht viele, also es hält sich ungefähr die Grenze, die wollen eigentlich nur fachliche Beratung. Über was reden wir eigentlich? Ja, die wollen sich gar nicht streiten. Die Erben sind guter, die verstehen sich. Aber es muss halt eine Teilung her. Es gibt zwei Kinder. Ja, und der eine zahlt den anderen aus.
Ja.
Oder es gibt eine Scheidung und die wollen das Haus behalten. Wie wird das berechnet? Da hatte ich jetzt auch wieder so einen Fall, wo dann, ich bin auf 385 gekommen, der Makler auf 450 und die Bank auf 550. Da fragt man sich natürlich, spannend.
Schon ein deutlicher Unterschied, ja.
Ja, so, und was passiert dann? Ja, und dann gibt es möglicherweise... Das sind eigentlich die meisten Sachen. Also auch, du hattest es eingangs oder im Vorgespräch dann auch gesagt, also zum Beispiel Schreiben gegen das Finanzamt habe ich gar kein Interesse dran. Ja, weil das dürfen andere machen. Sondern ich finde es schön, auch vor allem das eine ergibt ja das andere. Das heißt, ich mache was, die Leute sind zufrieden, die empfehlen mich weiter. Ja, ich meine, ich bin jetzt seit etwas über einem Jahr, bin ich jetzt dabei, dieses Firmenkonzept zu erarbeiten, aufzubauen. Und die ersten Erfolge oder die Weiterempfehlungserfolge sind schon da.
Auf jeden Fall ein guter Weg, ja. Was würdest du vielleicht sagen, weil deine Herangehensweise ist ja, ich nenne es jetzt mal eine andere, wie der eben der klassische Sachverständige, der sagt, ich stifte das Thema Verkehrswert und wenn dann jemand den Verkehrswert ermittelt haben will, wegen einer Erbschaft bin ich der Richtige für eine Scheidung, für eine Schenkung oder für eine Firmenbilanzierung oder was auch immer, eine Zwangsversteigerung. Sprich, sie stehen eher für das Produkt, nenne ich es jetzt mal, wohingegen du ja eher für den Anlass eben der Erbschaften, alles, was da drumherum pummelt oder was damit eben zu tun hat. Und bist da eben der Berater, der eben aufklärt den mehr oder weniger ja ahnungslosen Laien, der keine Ahnung hat, was kommt da auf einen zu, worauf muss ich achten, wo gibt es vielleicht Fallstricke, was ich für das Finanzamt dann schreiben hat, muss ich dagegen vorgehen, wann brauche ich ein Gutachten, welches Gutachten brauche ich, etc. pp. Dann würdest du sagen, es hat für dich schon eine Art Vorteil, jetzt eben für dieses Thema aufgestellt zu sein, weil du ja, ich sage jetzt mal, vielleicht ein bisschen auch lösungsoffener sein kannst, wie der Sachverständige, der weiß, ich habe eben das Verkehrswertgutachten in meinem Portfolio und entweder ich kriege das verkauft oder halt nicht. Vielleicht eben eine abgespeckte Variante, die dann nicht dem Baugesetzbuch § 198 oder eben den Finanzämtern konform ist, was ein bisschen abgespeckt ist, aber nichtsdestotrotz eben durch dieses eine Produkt, wohingegen du verschiedene eben, ich sag mal, Angebote, wie eben zum Beispiel den Makler dann anbieten könntest, wenn es sich eben ergibt.
Ja, Wie geht man damit um? Ich meine, das Wichtigste ist, egal bei welchem Produkt, was ich habe, ich muss meinem Kunden ganz glasklar erklären, warum mein Produkt das Richtige für ihn ist. Und ich hatte es schon mal gesagt, was habe ich denn davon? Warum brauche ich denn das?
Ja.
Ja, also was ich zum Beispiel nie mache, ich verkaufe nie über den Preis.
Das ist schon mal eine sehr gute Herangehensweise. Und die Leute, die hier den Podcast oder den YouTube-Kanal länger verfolgen, die haben auch gelernt, dass es nicht die richtige Herangehensweise ist, weil am Ende des Tages man seine eigene Expertise häufig weit unter dem eigentlichen Wert verkauft. Und man auch gar nicht in diese Kategorie gesteckt werden will, einfach bloß, ich bin austauschbar und am Ende des Tages entscheidet bloß die Summe, die eben gezahlt werden muss. Deshalb definitiv eine gute Herangehensweise.
Ja, und insofern, wenn natürlich, klar, kriege ich dann auch den Anruf und sage, was kostet das denn?
Ja.
Ja, es hängt ja davon ab, was Sie von mir wollen. Wie intensiv soll ich Sie begleiten? Ja, was ist Ihr Ziel? Und dann bin ich schon im Gespräch. Und wenn ich das Gespräch richtig aufbaue, dann kriege ich den Termin, wo wir uns näher austauschen und dann kann ich auch die Angebotstreppe präsentieren.
Ja.
Soll es ein Kurzgutachten sein? Geht es wirklich nur in der freundlichen Auseinandersetzung, den Preis oder die Menge Geld zu definieren, die untereinander ausgetauscht wird?
Ja.
Oder geht es um den Verkauf? Was will ich das Gutachten mit vorlegen, wenn ich einen Verkauf mache? Oder will ich nur mich orientieren, ohne das dem Käufer vorzulegen? Das ist ja immer, und da muss ich so viel Vorarbeit eigentlich leisten, also in der Bedarfsermittlung, dass wenn ich jetzt nur ein Produkt habe und ich sage, ich kann halt nur Verkehrswertgutachten oder ich kann halt nur das, dass möglicherweise da der Kunde sich nicht abgeholt fühlt.
Ja, ja. Hier bin ich voll und ganz bei dir. So, wäre da auch noch eine Frage von meiner Seite. Was würdest du sagen, wenn du jetzt, sagen wir mal, einfach anderen Sachverständigen von Kollege zu Kollege einen Tipp geben könntest, was vielleicht in der Branche noch deiner Meinung nach stark vernachlässigt wird oder vielleicht Nachholbedarf besteht, in welchem Bereich wäre das? Sei es entweder unternehmerisch oder eben vielleicht, wie man mit den Kunden, mit den Auftraggebern spricht oder eben ja interagiert, sodass diese auch, gerade wenn es eben private Auftraggeber sind, wo es vielleicht nicht so wie von Anwalt zu Sachverständiger, das teilweise sehr, sagen wir es mal, auf fachlicher Ebene eigentlich der komplette Austausch stattfindet und der Rest wieder weniger ausgeklammert wird, weil es natürlich gerade Privatpersonen da, wie du es vorhin auch gesagt hast, sehr viel sensibler sind, was das Thema Immobilie anbelangt. Was würdest du da vielleicht anderen Kollegen mitgeben wollen oder ja, als Rat?
Also eine Sache, die ich zum Beispiel auch immer wieder anspreche, wenn ich beim Kunden bin, dass ich ganz klar meine fachlichen Grenzen aufzeige.
Mhm.
Also dass ich auch zum Beispiel sage, gerade im Bereich Erbschaft, ich sage immer wieder, ich bin kein Anwalt, ich kann Ihnen zwar aus meiner Berufserfahrung über ähnliche Fälle berichten, aber ich kann und darf keine Rechtsberatung machen.
Ja.
Gleiches gilt für Steuerrecht. Ja, ich bin kein Steuerberater. Ja, und sage dann auch, wenn es erforderlich ist, holen wir uns diese Fachleute dazu. Also ich bin so der Projektbegleiter. Ja, kann auch sein, ich hatte einen Fall, der war schon zu Zeiten der Hausvergewaltung, hat er noch begonnen. Ich hatte einen Fall, die habe ich über 2 Jahre begleitet, die Kundin. Weil es halt einfach gedauert hat.
Ja. Ja.
Zuerst kam das Verkehrswertgutachten, dann kam noch, war ein bisschen ein Spezialfall, weil der Bruder eine Schwerbehinderung hatte, da musste man noch verschiedene Genehmigungen einholen, bis das sein durfte. Ja, ich begleite so. Oder auch wenn jetzt ein Umbau ansteht, ja, dann hole ich eben einen Architekt dazu und sage, bitte machen Sie doch mal eine Bauvoranfrage. Ist das, was wir hier als Idee haben, denn technisch überhaupt möglich? Würde denn sowas genehmigt werden? Ja, und also immer auf die eigenen Grenzen hinweisen, so wie ich jetzt auch zum Beispiel sagen würde, was ich auch immer mache, wenn jemand fragt hier, er möchte ein Verkehrswertgutachten haben, dann sage ich, wofür möchten Sie es?
Ja.
Wenn dann eben die Anlage kommt, ja, fürs Finanzamt oder für einen Rechtsstreit mit meinem Nachbarn, dann sage ich, dann bin ich der Richtige.
Ja.
Da gibt es andere, die sich darauf spezialisiert haben, die mit Sicherheit auch eine höhere Qualifikation in Form von abgelegten Prüfungen haben als ich.
Ja.
Ja, das dürfen die, das sollen die auch machen. Ja.
Mhm. Nee, ist, denke ich, ganz wichtig für sich selber auch ganz klar zu wissen, wofür stehe ich und wofür stehe ich auch nicht. Weil am Ende des Tages alles andere auch wieder das Gegenüber eben merkt, wenn man selber unsicher ist, okay, will ich es denn jetzt überhaupt anbieten, kann ich es im guten Gewissen sagen, wenn ich ganz genau weiß, auch in dem Fall bin ich leider Gottes nicht der Richtige, dann merkt auch das Gegenüber und ist eher dankbar, dass man sagt, okay, vielen Dank für die Offenheit und dass Sie mir da jetzt nicht irgendwas aufs Auge gedrückt haben, was ich vielleicht am Ende des Tages gar nicht haben will oder gar nicht brauche oder eben gar nicht geeignet ist für den Zweck. Deshalb definitiv. Wir haben jetzt noch ganz spannend zum Abschluss so ein bisschen dein Blick in die Glaskugel, der nächstes Mal. Wo siehst du denn den Markt der Sachverständigen so einfach in der nächsten Zeit, in den nächsten zum Beispiel 5 Jahren? Sei es zum Beispiel, welche Fähigkeiten neben der klassischen Fachkompetenz werden vielleicht immer wichtiger oder vielleicht auch mit dem Thema künstliche Intelligenz, was natürlich in aller Munde ist. Siehst du da irgendwie eine Art von Trend? Wie ist da so einfach deine persönliche Meinung, was vielleicht wichtiger wird oder wie sich vielleicht die Prioritäten verschieben werden in dem Markt?
Also was ich mir ganz groß wünsche, dass eben auch die Vermarktung eher auf das Persönliche geht. Ja, die KI wird es irgendwann können. Mag es. Ja. Allerdings glaube ich, ja, kann mir schwer vorstellen, dass eben die KI, ich gehe mit der Kamera um ein Haus rum oder ich mache einen Drohnenflug und dann kann mir die KI sagen, was für, das kann sie nicht, nach wie vor. Wenn ich in ein Haus reinkomme, dann rieche ich erstmal, wie riecht das Haus?
Ja.
Ist es muffig? Ist es stickig? Ist es sonst was? Ja. Und auch die ganzen Hard Facts aufnehmen. Wie alt sind die Fenster? Ja. Natürlich kontrolliere ich das. Der kann mir erzählen, was er will. Ich kontrolliere das. Was das, ja. Wie soll die KI können? Und dann ist natürlich dieses emotional-empathische, das Verkaufen oder auch die Ergebnisse präsentieren. Ja, wenn die KI sagt, Bing, das ist ihr Preis, ich weiß nicht, ob das so toll ist. Ja, wenn ich sage, ich frage natürlich, auch wenn ich jetzt im Gespräch mit den Kunden bin, was stellen sie sich denn vor oder was ist denn so ihr Wunsch oder so. Manche sagen, nee, ich will es ja von Ihnen hören, ist auch in Ordnung.
Ja.
Ich kriege natürlich mit, wenn ich dann komme und präsentiere oder wenn ich es verschicke oder präsentiere, je nachdem, höre ich natürlich schon in der Stimme, ob das eher enttäuschend oder das haben wir uns ja gar nicht erwartet.
Ja.
Und das kann die KI nicht. Das glaube ich nicht, dass sie emotional empathisch auf die Bedürfnisse des einzelnen Kunden eingeht. Und da sehe ich eine große Chance und vor allem auch die Argumentation weg von den Lead-generierten Maklerangeboten, machen Sie einen Preis. Wie soll denn bitte schön ein Preis ermittelt werden, wenn ich das Haus nicht gesehen habe?
Ja.
Ja.
Also der eigentlich normale Menschenverstand müsste schon darauf kommen, dass es nicht genau genug sein kann, einfach. Aber klar, leider fallen immer noch genug Leute darauf rein, in Anführungszeichen. Aber ich bin vollkommen bei dir, dass gerade dieses Menschliche eben genau das die künstliche Intelligenz nicht abbilden kann oder glaube ich noch sehr lange nicht. Und dass es eben genau der Sinn und Zweck ist, warum der Sachverständige am Ende des Tages, abgesehen von der Haftung, die natürlich auch immer ein sehr großes Damoklesschwert ist beim Sachverständigen in seiner Tätigkeit, eine der Gründe ist, warum man eben wirklich von Mensch zu Mensch das Ganze ja angehen muss. Super, Carsten, ich danke dir. Vielen Dank für die offenen und ehrlichen Einblicke. Wo können denn unsere Zuhörer und Zuschauer einfach noch mehr über dich und deine Arbeit erfahren beziehungsweise mit dir vernetzen, wenn sie einfach sagen, boah, der Carsten, ich glaube, das passt, mit dem wir dich mal weiter austauschen, nochmal in den fachlichen Diskurs gehen.
Sehr gerne. Also meine Internetseite wirst du einblenden oder wirst du nennen. Ansonsten
sage ich... Darf ich dann auch einmal nennen?
Darf ich jetzt, ja. Also der Name ist etwas sperrig, aber er sagt eigentlich genau aus, um was es geht. Immobilie-geerbt-was-nun.de. Also Immobilie geerbt was nun. Mhm. Da ist ein bisschen Hintergrund, was ich auch mache und wie ich dazu gekommen bin. Auch da die Möglichkeit natürlich der Kontaktaufnahme. Herzlich gerne. Also ich stehe da zur Verfügung und die Abschließend vielleicht ein Punkt, über den man sich natürlich immer Gedanken machen muss, den ich natürlich auch bei diesem Projekt mir Gedanken gemacht habe, was alle sich immer wünschen. Ja, ein Folgeprodukt, ein Abo-Modell, ein was auch immer. Ja, das geht halt nun mal nicht. Ich kann jetzt ganz schwer sagen, beim nächsten Todesfall kostet es die Hälfte oder wie soll, ja, das funktioniert halt einfach nicht. Sondern man hat im Prinzip diese eine Möglichkeit und wird aber dann auch empfohlen. Ja, gute Arbeit, geben Sie es weiter, finden die Leute wirklich toll. Und selbst auch, ich hatte jetzt am Montag einen Termin beim Grundbuchamt in einer anderen Stadt, hatte ein tolles Gespräch, habe mein Kärtchen abgegeben, obwohl es ein paar Kilometer entfernt ist. Und die hat gemeint, das ist ja was Tolles, hat sie ja noch nie gehört. Und das finde ich schön, das macht Freude.
Definitiv, nee. Vielen Dank, Carsten, für die netten Gespräche. Und ich würde sagen, ich wünsche dir alles Gute und vielleicht ist irgendwann nochmal ein Anknüpfungspunkt für eine weitere Folge.
Sehr gerne.